Lichtspielhaus, der Filmpodcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lichtspielhaus, der Filmpodcast mit Chris, Mauritz und Kai an diesem wunderbaren Vormittag. Am heutigen, ja, was haben wir eigentlich? Wir nehmen das am selben Tag auf, an dem die Folge dann auch hoffentlich online geht. Am Osterdienstag. Ist es noch ein Tag, Osterdienstag?
Nein, ist kein Tag. Aber geiler Einstieg auf jeden Fall.
Osterdienstag gibt es nicht. Nee. Ich wollte gerade sagen, heißt ja nicht Veilchendienstag, aber das ist ja nach Rosenmontag.
Wir nehmen auf am Dienstag. Jo. Okay, ja.
Na gut, okay, also
ich freue mich auch wieder am Start zu sein. Geht's euch gut? Habt ihr Bock?
Ja, mir geht's gut.
Ja, mir auch. Abgesehen davon, dass ich mich hier jetzt nochmal natürlich entschuldigen muss für meine Audioqualität in der letzten Folge. Da gab es nämlich technische Probleme ein bisschen. Von daher war meine Tonspur da so ein bisschen wackeliger. Aber heute, wie ihr hoffentlich hören könnt, wieder die beste Qualität, für die wir ja auch bekannt sind. Man muss es ja so sagen, einfach mal. Und genau, von daher wird das nicht mehr vorkommen. Und ja, heute eine ganz besondere Folge, die wir uns ausgesucht haben. Und zwar über ein Genre, ein kleines Special, das wir jetzt in zwei Folgen aufteilen werden. Und es geht um ein Genre, von dem ich, glaube ich, in unser aller Namen sprechen kann, dass es eines unserer liebsten Genres in der Filmgeschichte ist, und zwar dem Gangsterfilm, oder?
Auf jeden Fall, da liegst du goldrichtig.
Ja, ich muss sagen, bei mir ist das nicht so, aber ich weiß einen guten Gangsterfilm auf jeden Fall sehr zu schätzen und kann ihn auch gut genießen, aber ich glaube, ihr seid dann noch mal ein bisschen weiter drin in der Materie als ich, aber ich bin auch gespannt, was ihr da so dazu zu sagen habt heute. Aber ich möchte mal ganz kurz auf die Sache mit dem Ton zu sprechen kommen. Da gab es auch von euch ein paar Rückmeldungen, die mich sehr gefreut haben. Wir sind auf jeden Fall immer für Rückmeldungen oder Anregungen aller Art offen und ihr könnt uns ja immer bei unserem Instagram-Account schreiben. Wir sind immer dankbar für Kritik oder Anregungen als mögliche. Wollte ich nochmal kurz sagen, wollte ich gar nicht unterbrechen. Aber genau, heute werden wir uns so ein bisschen durch die Geschichte oder Timeline des Gangsterfilms oder des Crimefilms allgemein so ein bisschen hangeln.
Ja, wir haben jetzt uns genau auf den Gangsterfilm spezialisiert. Crime würde dann ja tatsächlich auch, ja, klassische Thriller, sag ich mal, mit einberechnen. Das wäre dann ja zu breit gefächert, das Genre, um das jetzt ja auch in einer Doppelfolge abzuhaken, was vermutlich der Gangsterfilm auch ist. Aber wir haben uns jetzt mal probieren, dass so gut es geht, filmgeschichtlich hier aufzuarbeiten und euch die unserer Meinung nach wichtigsten Gangsterfilme der Geschichte einfach mal vorzustellen und mal ein bisschen darüber zu plaudern.
Ja, aber ich glaube, im englischsprachigen Raum sind das trotzdem eher Crime-Movies, also halt im Sinne davon, dass Verbrechen passieren. Ist im deutschsprachigen Raum ist Crime natürlich auch dann eher mit auch Verbrechensbekämpfung und so. Auf jeden Fall geht es aber Schneidung.
Ja, genau, ja. Wir können ja erstmal den Gangsterfilm, Kai, vielleicht kannst du ja mal damit starten, brennt ja sowieso die Zunge, so wie ich das gerade hier aushöre.
Ja, ganz genau.
Mit der Definition des Gangsterfilms, also wie würdest du denn den Gangsterfilm definieren?
Also ich würde, um jetzt auf Maurits Aussage einzugehen, eigentlich schon sagen, dass es da eine klare Unterscheidung gibt von einem generellen Crime-Film, ne? Also irgendwie ein Film, der ein Verbrechen behandelt, so zum Gangsterfilm gibt, dass man da unterscheiden muss. Weil ich finde, also der Gangsterfilm an sich, sage ich jetzt einfach mal, ist ja kinogeschichtlich eher ein amerikanisches Phänomen, das also irgendwie sehr stark, da kommen wir auch gleich zu sprechen, seit Anbeginn des Kinos eigentlich ja in der amerikanischen Kinogeschichte verwurzelt ist. Und ja, ich finde, ein Gangsterfilm ist ja, also es ist so, wenn ich es so platt sage, jetzt klingt es so selbsterklärend, aber ist ja ein Film eigentlich, der praktisch einem außerhalb der Gesellschaft stehenden Verbrecher praktisch folgt oder in seinem Leben folgt, so. Und ich glaube, die Faszination der Leute, die seit jeher besteht, ist es einfach, ja, praktisch zu sehen, wie jemand, der eben sich nicht an solche gesellschaftlichen Konventionen hält, sage ich mal, sein Leben gestaltet und welche, da kommen wir auch gleich bei den einzelnen Filmen drauf noch zu sprechen, welche Gefahren und irgendwie, ja, Aufregung und Kicks und Thrills, die man so als normaler Bürger, der sich das im Kino anschaut, nicht erlebt, das mit sich bringt, aber natürlich welche, ja, welche Schattenseiten das auch hat. Also ich würde sagen, ein Gangsterfilm ist jetzt nicht gleich, nur weil es das, also das Element des Verbrechens mit beinhaltet, ist jetzt nicht gleich wie ein Polizeifilm oder jetzt ein Film, der einer Mordermittlung folgt. So, da würde ich differenzieren tatsächlich.
Ja, das habe ich ja auch nicht behauptet, aber es gibt natürlich trotzdem Überschneidungen in dem Ganzen und es gibt doch einige Gangsterfilme, die mit einer Aufklärung natürlich auch enden oder so. Also der Konflikt mit der Polizei ist ja trotzdem immer ein, oder oft ein Thema.
Klar, ja, auf jeden Fall. Klar, die ist natürlich,
das, stimmt natürlich.
Ja, die ist natürlich ein Aspekt des Gangsterlebens auch seit jeher. Das auf jeden Fall, ja.
Ja, ich würde es auch noch unterscheiden in dem Sinne, dass man vielleicht sagen kann, dass der Gangsterfilm die Gangster oder die Verbrecher in den Fokus der Handlung rückt, beziehungsweise dass er die Protagonisten des Films in dem Sinne sind, während der Crime-Film ja eher die Polizeiarbeit begleitet.
Ja, genau.
Da, und es gibt ja auch einen Film, der beides 50-50 verarbeitet, aber zu dem kommen wir ja auch noch. Aber das stimmt, die Grenzen sind auf jeden Fall, die kann man so bestimmt ganz gut abstecken, aber wie gesagt, auf jeden Fall gibt es da Überschneidung. Und ich bin da ganz bei dir, Kai. Ich glaube, die Faszination, die viele Menschen in diesem Ding haben, ist einfach, dass es ja auch so ein bisschen immer einfach um das Verhalten des Menschen geht und in Extremsituationen oder einfach in Umgebungen, die jetzt uns sozusagen als Nichtverbrechern, also ich spreche jetzt nur für mich, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber dass man das, es ist einfach spannend zu sehen, dass wie diese Menschen halt ihr Leben so gestalten und mit den Problemen umgehen, weil die ja anderen Normen folgen als einfach nur dem Gesetz.
Genau, ja.
Ja, dann würde ich sagen, starten wir doch einfach mal rein. Man sieht es ja auch, direkt an unserem ersten Film würde ich schon sagen, dass die Faszination, ja, solch ein Leben abzubilden, auch schon eigentlich sehr, sehr früh da war. Und zwar besprechen wir zuerst natürlich den, wie soll es anders sein, ersten Gangsterfilm der Geschichte. Und zwar The Great Train Robbery, der große Eisenbahnraub von 1903 von Edwin S. Porter. Ein 12-minütiger Kurzfilm, der damals nicht wirklich als Kurzfilm galt, weil 12 Minuten für das Jahr 1903 schon relativ lang waren für einen Film tatsächlich. Genau, in dem wir eine Bande von Verbrechern, würde ich sagen, begleiten, ja, wie sie einen Eisenbahnraub begehen. Ihr habt euch den Film ja jetzt auch auf mein Anraten angesehen.
Aber natürlich.
Was sagt ihr zu der große Eisenbahnraub?
Mauritz, beginn du ruhig gerne.
Ja, ich muss sagen, ich fand's unglaublich, wenn man sich mal das Alter nochmal genau anschaut. Also unser eins findet ja schon Filme, also aus den 50ern, 60ern in Schwarz-Weiß, gefühlt schon alt, aber dieser Film ist halt älter, war auch eins der Kommentare drunter, älter als die Titanic und noch vor den Weltkriegen natürlich. Also zu der Zeit, wo es den Wilden Westen in Ausuferung noch gab, klar, es wurde schon alles zivilisierter, aber dieser Film hat mich wirklich extrem beeindruckt, weil er es natürlich schafft, damals gab es ja keine richtige Audiospur, ich glaube, so, wenn ich das richtig im Kopf habe, war es ja damals so, dass während der Filmvorführung jemand am Klavier saß und halt die ganze Zeit spielt, das ist ja in dem Film auch so, dass im Hintergrund immer in der Halle des Bergkönigs läuft, ne? Was immer ganz gut passt, und dass die Schauspieler halt nur durch wilde Gesten und so eigentlich alles ganz gut transportieren, was halt so passiert. Klar, die Story ist jetzt nicht sonderlich komplex, aber trotzdem kann man der super gut folgen. Und was die sich so an Effekten und so überlegt haben, klar, manchmal ist es natürlich, also man erkennt manche Tricks schon, aber bei anderen Tricks zum Beispiel, es gibt eine Szene, da fahren die in einem Waggon und man erkennt schon, dass es jetzt kein richtiger fahrender Zug war, sondern nur ein Set, aber im Hintergrund ist halt die Tür offen und an der Landschaft rast vorbei und da habe ich mich schon gefragt, wie haben wir das damals gemacht? Und da gibt es natürlich mehrere Tricks, die man anwenden konnte, aber es ist einfach nicht schlecht gemacht und auch von der Bildqualität. Es ist erschreckend, wie gut das ist. Also ich war echt überrascht.
Ja, ist natürlich auch, denke ich mal, restauriert worden. Man kann
auf jeden Fall
auf YouTube auch finden, falls ihr euch den auch mal ansehen wollt. Geht wie gesagt nur 11 oder 12 Minuten. Und auf YouTube gibt es auch mehrere Versionen. Einige sind dann auch ein bisschen schlechter von der Qualität, von der Bildqualität her. Aber ja, einer der ersten Filme der Filmgeschichte. Und der erste Gangsterfilm, sowie auch der erste Western tatsächlich.
Ach, krass.
Obwohl man ja sagen muss, dass damals, das ja einfach, das ist ja schon krass, wenn man sich das vor Augen führt, zu der Zeit, in der Film rauskam, hätte das ja einfach noch genauso passieren können.
Ja, tatsächlich, ja, kleiner Fun Fact. Ich meine, die letzte, gut, das ist jetzt kein Zugraubüberfall, aber ich meine tatsächlich, der letzte Postkutschenüberfall war, glaube ich, 1916 oder so in den USA. Also genau weiß ich jetzt nicht, jetzt habe ich gesagt Fun Fact, aber ich glaube, also in den 1910ern jedenfalls. Und das ist halt schon echt heftig, wenn man bedenkt, dass solche Sachen tatsächlich, wie du es schon sagtest, einfach passiert sind zu der Zeit, als das rauskam noch. Also da gab es ja den Wilden Westen noch, als der Film erschienen ist.
Ja, das zumindest war ja die letzten Ausufer.
Genau.
Man sagt ja, der Wilde Westen, der hat so in den 1890er Jahren eigentlich sein Ende gefunden, so richtig. Aber 1903 gab es ja trotzdem noch Ausrufungen davon, zum Beispiel, ich glaube, Pat Garrett? Ist es Pat Garrett? Nee. Lass mich kurz überlegen oder nachgucken, recherchieren, wie nochmal dieser letzte Gangster da hieß.
Butch Cassidy,
genau. Genau,
ja.
Genau. Butch Cassidy ist nämlich 1908, glaube ich, zum Tode verurteilt worden oder gefasst worden. Von daher hat er bis dahin noch gewütet und ja, total interessant.
Ja, insofern kann man auch davon ausgehen, dass es von der Darstellung relativ, sag ich mal, detailgetreu war, weil die ja wissen, wie so ein, also damals wussten, das war ja wirklich, ich will nicht sagen üblich, aber halt schon gängige Praxis, dass so ein Zug überfallen wurde und auch mit welcher Brutalität die Gangster darauf vorgehen, das fand ich teilweise schon ein bisschen erschreckend. Aber ja, da kann man auch sehen, dass die Gewaltdarstellung, die in Gangsterfilmen auch heute natürlich oft ein großes Thema ist und auch ein, denke ich, einer der Faktoren, warum die so beliebt sind, war damals auch schon ein großes Thema, ne?
Genau, das fand ich nämlich tatsächlich auch interessant, wie sehr man da gemerkt hat, also trotz des Alters des Films, wie einfach dieser verbrecherische Grundaspekt so des Diebstahls, also so da wird was Wertvolles gestohlen, ja eigentlich noch heute universell ist und ja auch so diesem Verbrechertum, also dem man das ja auf heute übertragen könnte noch so. Das fand ich ganz interessant. Wisst ihr, was ich meine, so ein bisschen?
Ja, auf jeden Fall.
Ja, nur ich fand ja eben auch krass, im Endeffekt erbeuten die ja so 2-3 Taschen mit bisschen Geld und bringen dafür, glaube ich, ungefähr 3 Leute um oder so. Ist schon heftig.
Also. Ja gut, aber das Geld hatte ja damals viel mehr Wert noch. Also damals war ja $100 oder so, war ja ein richtiges Vermögen. Deswegen
ja, true.
musste man das ja nicht so viel, also so eine große Menge hatte ja viel mehr Wert oder so eine kleine Menge auch, die die dann hatten da.
Ja, stimmt.
Das ist wahr. Aber wo du gerade sagtest, Mautz, dass man dem Film gut folgen konnte, man muss sich ja auch mal vor Augen führen, dass so Filme und so Schnitt- und Bildabfolgen damals ja überhaupt nicht gängig waren und die Leute daran gar nicht gewöhnt waren. Also viele Leute konnten dem Film auch tatsächlich damals überhaupt nicht folgen, weil halt so ein Schnitt ja in unserer normalen Wahrnehmung gar nicht üblich ist. Weißt du, was ich meine?
Ja, die haben ja wortwörtlich die Filme wirklich zerschnitten und dann neu zusammengefügt. Ne? Das war ja wirklich wortwörtlich ein Schnitt.
Ja, das oder? Sowieso, aber ja. Ich meine jetzt auch von der Präsentation des Films her.
Ja gut, das kann ich natürlich nur schwer vorstellen im Nachhinein, klar.
Zum Beispiel, dass eine Szene beispielsweise gleichzeitig zu einer anderen Szene spielen kann, obwohl sie danach gezeigt wird. Das war damals ja überhaupt nicht, also das war ja total schwer, das den Leuten klar zu machen. Ja, weil sie das ja in ihrer, die haben ja vorher, du musst ja überlegen, die haben ja vorher dann noch nie einen Film gesehen gehabt. Und genauso war es auch für viele Leute krass, als sie das Ende gesehen haben, das ja auch noch filmgeschichtlich häufig zitiert wurde.
Junge, das Ende war krank.
Wo der Verbrecher dann quasi den Zuschauer erschießt. war natürlich auch für einige Leute damals dann richtig krass.
Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. So, das ist ja dann auch der erste Fourth Wall Break in der Filmgeschichte, denke ich mal.
Ja, genau. Und zum Beispiel dieser letzte Shot, der wird ja auch häufig zitiert. Ich glaube, das berühmteste Beispiel ist ja tatsächlich sogar in deinem Lieblingsfilm, Kai.
Das ist genau richtig. Ja, wollen wir da jetzt drüber sprechen oder vielleicht noch warten, bis wir da angelangen?
Nee, wir können es ja nur mal sagen, dass der letzte Shot in Goodfellas, das ja auch diesen Film ja auch zitiert, von daher kann man ja auch sehen, was der ja auch für viele andere Regisseure in dem Genre noch
ich dachte,
Relevanz hat. 87 dachte, Jahre später, ja, krass.
Ich dachte, ihr redet von James Bond, weil da ist das auch. Du bist auch großer James Bond-Fan.
In dem Film James Bond kommt das auch vor, das stimmt sogar ja, jedes Mal.
Nee, im Ernst, kommt das, ich weiß nicht, kommt das jedes Mal
ja,
vor?
Ja, tatsächlich, ja.
Krass. Heftig.
Da gab es sogar.
Aber nur am Anfang, ne?
Da gab es sogar einen riesen Aufschrei, weil im Film von 2008, meine ich, Quantum of Solace im Englischen, kommt diese Gun Barrel Sequence am Ende erst und das hat, glaube ich, viele Fans verstört. Aber das nur am Rande.
Verstört.
Ja, oder gestört.
Ja, ja. Man darf sich einfach nichts Neues mehr trauen bei solchen Reihen. Ne?
Nee, geht nicht.
Natürlich ist ein Skandal.
Ja, auf jeden Fall. Gut. Das, also der erste Gangsterfilm, unser Einstieg in die Historie des Gangsterfilms, The Great Train Robbery von 1903.
Genau, und von da aus springen wir jetzt mal knapp 30 Jahre weiter nach vorne. Und zwar zu einem Film, der auch sehr einflussreich war. Und vor allem heutzutage noch aufgrund seines Remakes bekannt ist. Und da würde ich tatsächlich auch lieber über das Remake gerade sprechen, als über den Originalfilm, weil ich glaube, dass das Remake aktuell den höheren kulturellen Status hat und man davon auch einiges, da noch einiges festmachen kann. Und zwar geht es um Scarface von 1932 beziehungsweise das Remake von 1983. Habt ihr einen der beiden Filme gesehen?
Ja, klar, natürlich. Den von Brian De Palma von 83 habe ich natürlich gesehen.
Ja, geht mir genauso. Und ich muss schamhaft eingestehen, dass ich nicht wusste, dass das ein Remake ist. Und ich wusste nicht, dass es eine ältere Version davon gibt. Habe ich nicht gewusst.
Ja, genau. Von 1932 von Howard Hawks, in dem, glaube ich, die Prohibition oder ein Gangster zu der Prohibitionszeit so das erste Mal richtig thematisiert wird, der eigentlich mit dem 83er-Film gar nicht so viel gemeinsam hat, außer halt den Namen des Protagonisten, der halt auch Tony heißt, aber er ist auch nicht Montana im Original und hat den Spitznamen Scarface trägt. Genau.
Ich wollte gerade sagen, im anderen geht es ja um eher andere Drogen, aber ich finde, dass dieses ganze Prohibitionsthema irgendwie viel zu wenig in Filmen und so, finde ich, gezeigt wird, weil es ist eigentlich so ein spannendes Thema, wenn man sich vorstellt, dass einfach eine Gesellschaft ohne Alkohol quasi auskommen muss. Das wäre heutzutage so, und also Alkohol ist ja für viele so normal irgendwie, das ist schon unvorstellbar, dass das mal verboten war in Amerika.
Ja, und es ist ja auch tatsächlich, es ist ja auch so, dass die Prohibitionszeit in den USA für die organisierte Kriminalität, also für Gangster, eine ganz wichtige Epoche war und letztendlich auch der italienischen, amerikanischen Mafia und zu der Zeit auch der irisch-amerikanischen Mafia ja zu großem Einfluss noch verholfen hat und also der sich ja über Jahrzehnte auch über die Prohibition hinaus noch weiterführen würde in der Geschichte. Deswegen eigentlich für so den Gangsterfilm vielleicht auch, aber tatsächliche Gangster auf jeden Fall eine sehr wichtige Epoche.
Ja, war echt ein großer Fehler, das einzuführen, muss man sagen. Ich meine, Alkohol ist ja auch im Vergleich zu anderen illegalen Drogen ja relativ easy herzustellen. Also das hat ja ganz viele Leute auch dann geheime Brennereien im Keller und so. Also, das war natürlich dann für die, wie du sagtest, für das organisierte Verbrechen ein fast schon Glücksfall, ne?
Über die Prohibition im Film werden wir dann auch später noch reden, wenn wir am Ende dieser ersten Folge zu meinem Lieblingsfilm des Genres kommen. Aber was ja auch einfach interessant ist, ist halt dieser Wandel, ne, von dem Scarface der 30er Jahre, halt die Prohibition, zu dem Scarface der 80er Jahre, der dann mit Coke sein Imperium aufgebaut hat.
Ja.
Ja, auch super interessant, wie sehr dieser Tony Montana aus dem 83er Scarface noch eine wichtige Figur in der Popkultur mittlerweile ist.
Ja, voll.
Der wird ja immer noch total oft zitiert und so, und in jedem zweiten, ja, auch Gangster-Rap-Song oder so, kommt der ja irgendwie mal vor.
Ja, absolut, ja. Das ist schon wirklich sehr, sehr beeindruckend, also wirklich sehr herausragend, so wie, ja, wie omnipräsent der einfach noch medial ist, obwohl der Film ja auch, also ja, jetzt mittlerweile auch schon fast 50 Jahre alt ist.
Ja. 40, fast 40. Der ist 38
Jahre alt. Okay, sorry, ja, Kopfrechnen, aber ja. Genau,
ja. Hat ja auch ein paar Zitate, die so ziemlich jeder kennt, auch die den Film nicht gesehen haben.
Ja, jetzt. Auf jeden Fall.
My little friend und so, oder?
Ja.
Ja, auf jeden Fall. Aber da sieht man ja auch wieder, also wir kommen ja später auch noch zu einigen Filmen, die popkulturell noch sehr, sehr relevant sind. Aber da sieht man ja auch, wie sehr sich dieses Thema des Gangsterfilms durchstreckt, durch die gesamte Filmgeschichte und durch die gesamte Zeitgeschichte auch der Popkultur. Das ist halt immer noch so ein beliebtes Motiv einfach ist. Und das zeigt ja auch irgendwie den Anreiz. Obwohl ich ja sagen muss, dass ich den Film Scarface an sich gar nicht mal so gut finde. Also den 83er.
Mhm, warum nicht?
Ich weiß nicht, ich finde den einfach nicht so interessant. Und jetzt im Gegensatz zu anderen Mafia-Filmen finde ich die Charaktere nicht so interessant. Ich finde es alles halt ein bisschen oberflächlicher dargestellt. Die Story ist halt, ja, sehr vorausschaubar, würde ich sagen. Es ist halt eine ganz normale Rise-and-Fall-Story. Und ich finde, auch Al Pacino hat da schon bessere Charaktere in Mafia-Filmen gespielt, wo wir ja dann auch nochmal sicherlich drauf kommen.
Manche können es sich jetzt schon denken, wahrscheinlich.
Ja. Nein. Aber Al Pacino kommt ja auch noch häufiger in,
also
in
diesen beiden Teilen. Also du findest, Scarface wird seinem Ruf nicht so gerecht.
Genau.
Okay, ja, ja, kann ich verstehen, auf jeden Fall. Ich finde auch, dass er ein bisschen overrated ist. Aber natürlich halt trotzdem Kultstatus hat, zu Recht auch. Also was so den Unterhaltungsfaktor angeht und so.
Ja, ich finde aber natürlich auch dadurch, dass man jetzt sieht, dass der Film auch noch immer noch so zelebriert wird, finde ich auch, dass man da vielleicht sehen kann, dass er das ganze Thema vielleicht nicht kritisch genug umfasst, oder? Weil Tony Montana ist halt so diese hundertprozentige Kultfigur und irgendwie geht der Film ja nicht wirklich kritisch mit seiner Hauptfigur um, oder?
Ja, guter Punkt, da hast du recht, ja. Also auf jeden Fall eigentlich. Es wird ja nie richtig, also ich meine, klar, er hat ja seinen persönlichen Niedergang am Ende, aber es werden ja auch nie die Auswirkungen seines Handelns letztendlich auf seine Umwelt richtig gezeigt, so.
Genau. Ja, ist natürlich ein geiler Shot da am Ende, wo er dann in dem, sollen wir da jetzt spoilern?
Ich glaube, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall.
Ich finde, um einige Filme hier zu besprechen, müssen wir aber schon spoilern.
Nein, aber du kannst mir das Ende verraten.
Na gut, dann lassen wir es halt.
Ja, also sonst würden wir ja heute... Also, ja.
Ja, lass mal.
Nee. Auf jeden Fall. Klar kann man ein bisschen auf früher reingehen, aber das Ende verraten wäre ein bisschen doof.
Auf jeden Fall.
Aber man sieht seinen Niedergang, hat Kai ja gerade schon gesagt. Ja, es ist ja auch schon nice, wie das dargestellt ist und so, aber immerhin, er hat ja immer noch so dieses, ja, fast ein bisschen Heroische, was die ganze Zeit dabei mit dabei ist, weißt du? Es gibt ja jetzt keinen Gegenspieler, der irgendwie annähernd so eine interessante Figur ist wie er in diesem Film.
Ja, ja, klar, ja. Es ist trotzdem alles so glamourös noch, was er macht.
Richtig, richtig. Aber da kann man natürlich drüber schreien, gibt sicherlich auch Leute, die sagen, nee, das ist ja gerade der Reiz an diesem Film. Und wir kommen ja auch gleich noch zu Filmen, die das ähnlich machen. Aber ich würde sagen, Maurice, wenn du jetzt nichts mehr zu Scarface zu sagen hast,
nö,
kommen wir zu einem weiteren wichtigen Genre, einem wichtigen Subgenre, kann man vielleicht sagen. Und ich finde, man kann gar nicht über den Gangsterfilm wirklich sprechen, in der Form, in der er heute existiert, ohne auch mal den Film Noir der 40er und 50er Jahre erwähnt zu haben. Und Film Noir gibt es natürlich sehr, sehr viele verschiedene Filme, die man da auswählen kann. Ich habe mir jetzt für heute den Film Im Zeichen des Bösen herausgesucht von Orson Welles aus dem Jahr 1958. Mhm. Ja, ein Film noir, wie er im Buche steht und wie ich finde auch ein interessanter Eintrag in das Gangster-Genre. Obwohl man natürlich sich trotzdem darüber streiten kann, ob Film noir wirklich richtige Gangsterfilme sind.
Aber sie haben ja auf jeden Fall, denke ich, das kann man sagen, so diese, die behandeln ja schon immer diese Randgesellschaften und so und auch Kriminalität und Verbrecher. Deswegen, also Film noir ist ja schon ein eigenes Genre auf jeden Fall, aber ich denke, gibt's auf jeden Fall gewisse Überschneidungen, ne? So thematisch.
Ja, auf jeden Fall. Man sieht ja auch dann in der weiteren Filmgeschichte noch und auch in Beispielen, auf die wir nachher noch eingehen werden, was der Film noir auch für einen Einfluss hatte auf die Charakterzeichnung später und so. Aber was den Film noir vielleicht unterscheidet, ist ja, dass du im Zentrum des Film noirs ja eigentlich klassischerweise so diesen Polizisten oder vielleicht auch schon geläuterten Privatdetektiv hast.
Ja.
Der halt komplett fertig mit der Welt eigentlich ist und eigentlich moralisch überhaupt keine Hoffnung mehr in irgendwas hat. Und das ist ja dann eigentlich die Hauptfigur, aus der man das Ganze dann betrachtet. Aber da aus dieser Linse betrachten wir ja dann auch die Gangster in den Filmen und das Gangsterleben.
Mhm. Ja, ich verstehe, ich verstehe, was du meinst.
Ja.
Ich habe den aber jetzt tatsächlich nicht gesehen. Willst du vielleicht jetzt zu dem Film noch mal ein bisschen erzählen? Also Orson Welles natürlich Ikone, aber...
Ja, also Im Zeichen des Bösen ist ein Film eben aus dem Jahr 1958, der an der amerikanischen-mexikanischen Grenze spielt und ein, in dem Sinne klassischer Film noir ist, dass er halt sehr, sehr viel so mit dem Düsteren, mit den Schatten spielt, aber im anderen Sinne auch kein klassischer Film noir, dadurch, dass er halt nicht eben irgendwie in den dunklen Gassen oder der Unterwelt von New York oder so spielt, sondern halt eben in diesem, ja, da in Mexiko, wo es ja eigentlich alles normalerweise relativ heiß ist, relativ hell und normalerweise ist ja das Klassische im Film noir, dass es halt immer eher regnet, dass man die verregneten Straßen sieht und so, und in dem Sinne ist er halt kein klassischer Film noir, aber er beleuchtet halt trotzdem eine damals auch sehr, würde ich mal sagen, und sicherlich auch immer noch brisante Szene der Kriminalität, und zwar halt auch die den Einfluss der USA in den mexikanischen Drogenhandel.
Mhm.
Wie tiefgreifend der auch ist. Ich möchte jetzt hier gar nicht spoilern, deswegen werde ich jetzt nicht näher darauf eingehen, aber der Film ist auf jeden Fall ja für einen Film noir sehr überraschend aufgebaut, sagen wir mal. Genau, aber ich habe mir den jetzt hier auch rausgepickt, weil es hat ein gutes Beispiel für den Film Noir ist. Ich wollte jetzt eher allgemein über den Film Noir reden. Ich habe mir schon gedacht, dass ihr den jetzt nicht gesehen habt. Mhm. Und ich finde den tatsächlich jetzt auch nicht so übertrieben gut. Okay. Also der ist in der Filmgeschichte wird er als einer der besten Film Noir angesehen. Ich finde aber, es gibt da ja nicht unbedingt bessere. Ich finde an, ich habe, glaube ich, noch nie einen Film Noir gesehen, den ich richtig gut finde, muss ich ehrlich sagen.
Ach,
aber das
überraschend.
Das ist auch eine subjektive Sicht natürlich auf die ganze Sache. Im Gegensatz zum Neo-Noir, den ich eigentlich meistens ja deutlich lieber mag. Was aber auch interessant ist, weil ich glaube, dass mir das auch ein bisschen dadurch kaputt gemacht wurde, dass eben der Film Noir in den Medien oder in der modernen Popkultur ja fast schon immer parodiert wird so oft, weißt du? Also
ja, das stimmt.
Die ganzen einzelnen Elemente wurden ja schon so oft durch den Kakao gezogen, dass man jetzt mittlerweile das gar nicht mehr so richtig ernst nehmen kann.
Ja, ich weiß, was du meinst, ja.
Von daher, aber das ist bei diesem Film etwas anders. Also der ist jetzt, den kann man sich auf jeden Fall gut angucken. Geht auch, glaube ich, nur so 90 Minuten oder so. Ja, 95 Minuten. Von daher auf jeden Fall zu Recht ein Meilenstein in der Filmgeschichte. auch wenn ich ihn jetzt persönlich nicht zu meinen absoluten Favoriten zähle, aber wie gesagt, das ist total subjektiv. Und Orson Welles wird man in diesem Film, wenn man vielleicht vorher mal Citizen Kane oder so, oder zumindest Ausschnitte von Citizen Kane gesehen hat, überhaupt nicht wiedererkennen. Null. Also, da zeigt er auf jeden Fall sein großes Schauspieltalent in diesem Film.
Ja, also klingt nach einer Empfehlung, den anzuschauen auch.
Ja, auf jeden Fall. Wenn man mal einen Film noir sehen möchte, dann ist der auf jeden Fall ein Blick wert. Hat auch am Anfang direkt eine sehr berühmte Plansequenz, die auch einige Minuten geht. Von daher allein schon dafür lohnt es sich, jetzt von der cinematografischen Perspektive aus den anzugucken.
Okay, ja dann.
Aber ja, ich würde sagen, ich finde ganz interessant, wo du gerade meintest, dass der ja jetzt einige Elemente hat, die jetzt nicht so richtig typisch Film noir sind, wo wir vorhin bei dem Thema Genres waren, also was jetzt Crime und was Gangsterfilm ist, finde ich auch, dass man oft die Gefahr hat, dass man sich zu sehr an Genres irgendwie klammert. Also ich persönlich bin kein Fan davon, dass man Filme immer so einsortiert, ähnlich wie bei Musikgenres zum Beispiel. Ich finde, irgendwie hat man dadurch keinen Mehrwert. Also man merkt halt, diese ganzen Grenzen sind immer fließend und so, und manche Filme kann man einfach nicht so gut einsortieren, und ja, das finde ich eigentlich solchen Filmen besonders spannend, die so ein bisschen diese Grenzen irgendwie überschreiten oder durchstechen. Also das ist quasi zum Beispiel, wie jetzt in dem Spiel, dass es halt ein Film noir ist, aber es ist mehr mit Sonne statt Regen. Sowas finde ich immer spannend, wenn diese Genregrenzen so ein bisschen halt durchbrochen werden.
Ja, absolut. Also, und es ist ja auch eigentlich immer häufiger eher albern, sich darüber zu streiten, ob ein Film jetzt hier in irgendein Genre gehört. Es gibt ja auch Leute, die sagen, zum Beispiel Alien ist jetzt kein Horrorfilm, sondern Sci-Fi-Film, und das ist ja auch Blödsinn. Also,
ja,
der ist halt beides. So.
Ja, ja.
Am Ende des Tages gibt es halt eigentlich keinen Mehrwert, wenn du den Film in irgendein Genre einsortierst. So, ich meine, am Ende des Tages geht es ja, also, ändert das ja am Film nicht viel, ne?
Ja, eben, es ändert ja am Schauerlebnis nichts.
Ja. Klar, es gibt nur diese Stereotypen, die jedes Genre so ein bisschen mit sich bringt, die oft wiederverwendet werden, aber wenn man sich davon lösen kann, finde ich, ist immer die Chance gut, dass was Neues entsteht, sage ich jetzt mal.
Hundertprozentig. Aber das Gangsterfilm-Genre wollen wir jetzt hier trotzdem mal in einem gewissen Sinne eingrenzen. Und ich glaube, bei dem nächsten Film, den ich hier auf unserer Liste habe, ist es auch relativ klar, dass man den dieses Genre einordnet, weil es eigentlich ja so ziemlich der Film ist, an den man denkt.
Ich denke
wenn
auch.
Wenn man das Wort Mafia-Film oder Gangsterfilm hört.
Warte mal kurz, vielleicht können ja jetzt unsere Zuhörer kurz einen Augenblick innehalten und sich mal überlegen, wenn sie den Begriff Gangsterfilm oder, du hast es gerade schon gesagt, Mafia-Film hören, welcher Film ihnen da in den Sinn kommt. Und ich bin mir sicher, es ist der, den wir jetzt als nächstes besprechen.
Ja, willst du den Name jetzt einfach mal droppen? Es gab jetzt genug Bedenkzeit.
Okay, ja, perfekt. Also dann jetzt, ne, wir reden als nächstes über den Film Der Pate von Francis Ford Coppola aus dem Jahr 1972. Wer hätte das kommen sehen?
Ja, natürlich ein riesiger Meilenstein in der Geschichte des Gangsterfilms und in der Filmgeschichte allgemein. Der Pate von 1972, Marlon Brando in, ja, würde ich sagen, seiner berühmtesten Rolle als Don Vito Corleone.
Ja.
Und natürlich Al Pacino, den wir ja gerade schon mit Scarface kurz hatten. Das
zum
ist ja dann
zweiten
auch die Rolle.
Mal, ja. Genau.
Genau. Die Rolle, die wir gerade angerissen haben, als Michael Corleone. Ja, Kai, möchtest du einfach mal starten? Du bist ja ein Riesenfan von diesem Film. Schon immer gewesen, glaube ich. Möchtest du da kurz mal starten?
Ja, wirklich schon immer gewesen. Ich habe den auch echt schon extrem früh geguckt, wo ich mir heute so im Nachhinein denke, konnte ich überhaupt so die ganzen, also so diesen Maßstab und so erfassen davon. Ich glaube, ich habe den so mit 13 oder 14 das erste Mal geguckt. Ja, auf jeden Fall, soll ich jetzt die Handlung umreißen hier, oder?
Genau, sag einfach mal kurz, worum es geht.
Ja, der Film Der Pate folgt eben Ja, der Geschichte von Michael Corleone, gespielt von Al Pacino, beginnt in den 1940er Jahren. Und Michael Corleone ist eben geboren in Amerika in eine italienischstämmige Mafia-Familie. Ja, und der Film begleitet so ein bisschen seinen Werdegang, sage ich mal, und wie er ja seinen Umgang damit findet, mit den verbrecherischen Wurzeln seiner Familie. Und ja, genau, also es geht auf jeden Fall um Michael Corleone, obwohl man, denke ich, häufig einfach Marlon Brandos Rolle, also Don Vito Corleone, sein Vater, irgendwie mit dem Film assoziiert. Und ja, der Film, also ich finde, das ist tatsächlich auch schon ein gutes Beispiel für einen Film, der wirklich die Schattenseiten so des Verbrecherdaseins sehr gut darstellt und auch die, also die psychischen Auswirkungen, die das auf das Familienleben so und die eigene Psyche hat, gut zeigt. Ja, und der Pate, weiß ich nicht, was man dazu sagen soll. Also ich finde, es wechselt sich halt, oder für mich persönlich bin ich immer sehr unentschieden, wenn ich den schaue, und den habe ich jetzt auch mittlerweile schon sehr, sehr oft geschaut, also ich bestimmt auch so 5-mal oder 4-mal, finde ich, bin ich immer richtig unentschieden, ob das mein liebster Gangsterfilm ist oder zwei andere, über die wir auch später noch sprechen. Also der Pate, finde ich, hat absolut zu Recht seinen Legendenstatus. Ja, der Cast ist grandios, alle Darsteller ergänzen sich perfekt, sind in ihren Rollen grandios, haben eine hervorragende Chemie. Der Soundtrack, ich weiß gerade leider nicht, von wem er ist, ist hervorragend.
Von Nino Rota.
Von Nino Rota, genau, der ist ikonisch und hervorragend. Und also ich finde, der Pate ist wirklich auch das, so das Paradebeispiel für einen zeitlosen Film und ein zeitloses Meisterwerk. Weil ich finde, der ist extrem gut gealtert und durch seine hervorragende Machart verliert er halt auch nichts an seiner Faszination jetzt, obwohl er jetzt schon so alt ist. Sondern ich finde, das ist einfach, da merkt man wirklich, dass ein Film eben auch wie jetzt ein Gemälde sein kann, ein perfektes Kunstwerk einfach, was sich so erhält über die Zeit. Das sind so meine Gedanken zu der Pate.
Ja, apropos Kunstwerk, es gibt ja einige auch wunderschöne Landschaftsaufnahmen, da bin ich mal großer Fan von. Ja, wie du schon sagtest, der Film ist ja auch bei dieser ominösen IMDb-Topliste sehr, sehr weit oben mit dabei. Und ich glaube, also es gibt wenige Filme, die so oft in der Popkultur rezitiert wurden. Also jeder kennt ja dieses hier, ich habe ein Angebot, das sie nicht abschlagen können und so.
Ja.
Oder auch bei den Simpsons gibt es ja einen eigenen Charakter, der so ein bisschen an die, also jede Serie hat, also nicht jeder, aber es, wie gesagt, der Film,
jede Serie,
auch Scrubs. Nein, aber es gibt unfassbar viele Zitate und ich frage mich wirklich, ob dieses ganze Mafia-Ding schon vor dem Film so riesig war, weil heutzutage ist es ja wirklich so, wenn du an Italien, also Deutschland ist ja mit Italien eng verwoben durch die vielen Gastarbeiter, die vor 60 Jahren oder 70 Jahren zu uns gekommen sind. Ich meine, Deutschland, also es gibt so viele italienische ja, Mitbürger bei uns oder die Wurzeln da haben. Ihr wisst, wie ich das meine.
Ja, ich denke, es ist deutlich geworden, ja.
Genau. Und mit Italien verbinden natürlich viele neben dem tollen Essen auch so ziemlich schnell die Mafia. Und ich frage mich, ob das vorher so war oder ob das daher kommt, dass dieser Film das Ganze so geprägt hat. Also
wenn das jetzt deine konkrete Frage ist, dann kann ich dir die ziemlich genau beantworten, weil tatsächlich ist die Geschichte der Mafia ein kleines Hobby von mir.
Nee.
Und ja, doch, ohne Scheiß. Und ich bin da eigentlich, also ich würde jetzt mal sagen, so, ich bin da schon ziemlich im Thema drin und habe da sehr viel drüber gelesen und kenne da auch so viele Wendepunkte und Meilensteine. Und es ist tatsächlich so, also beziehst du jetzt deine Frage auf die Mafia in Amerika?
Nee, ich meine jetzt speziell das deutsche Verständnis der Mafia, also
die italienische Mafia.
Genau, die italienische, klar, das ist natürlich logisch, eben allein, genau, dass Mafia, also allein, dass man Mafia fast immer sofort mit Italien verbindet und nicht mit, es gibt dann diverse Mafias auf der Welt, wie da ja, die Verbindung ist.
Ja, also es ist ja genau, es ist ja natürlich so, dass wenn wir jetzt hier über Mafia reden, meinen wir natürlich die italienische, also die Mafia italienischen Ursprungs, ist es ja auch ein italienischer Begriff, klar. Ne, es gibt ja andere Verbrecherstrukturen oder Organisationen anderer Nationalitäten oder Ethnien. Was war jetzt deine Frage? Wie, ob das in Deutschland bekannt geworden ist danach?
Ja, also schau mal, es ist doch so, dass man heute Italien sehr schnell mit Mafia verbindet oder eben bei Mafia direkt an die italienische Mafia denkt.
Genau,
und ich frage mich, ob das vor dem Film auch schon so war oder ob der Film hat ja die ganze Popkultur so krass geprägt.
Also ich kann mir vorstellen, das ist jetzt nicht richtig eine Mafia-geschichtliche Frage, aber ich glaube schon, dass es zumindest wahrscheinlich in Ländern jetzt außerhalb der USA und Italiens war, also was so die deutsche Wahrnehmung davon angeht, dass schon dieses Thema Mafia mit dem Film eine andere Bekanntheit erfahren hat. Ich glaube nicht, dass jetzt vielleicht jemand in Deutschland in den 60ern gedacht hat, ah, Italien, Mafia, so. Also ich glaube schon, dass der Film da einen großen Teil beigetragen hat für diese Verknüpfung, so.
Ich meine, klar, in Amerika, wie gesagt, spielen ja auch die meisten, also spielt der Pate ja auch, ne? Insofern.
Unter anderem, ja.
Unter anderem, klar. Nee, das Land ist ja mit der Mafia viel mehr verwoben als die deutsche Geschichte, ist ja auch ganz klar.
Aber ein interessanter Fakt jetzt vielleicht noch zum Paten. Es ist tatsächlich so, dass, also als der Film gedreht wurde 1972, war die Mafia in den USA tatsächlich extrem einflussreich noch. Also auf einem politischen Level konnten die da auch sehr viel Kontrolle ausüben. Und die haben tatsächlich, also, ne, das ist natürlich jetzt so ein bisschen gerüchtemäßig, was ich sage, aber als der Film in der Mache war, wurde so ein bisschen, hatte man befürchtet, dass praktisch, wenn die Top-Leute erfahren, dass dieser Film gemacht werden soll, hatte man so ein bisschen Angst, dass der nicht durchkommt, dass man den nicht machen kann, wenn die hohen Tiere in der Mafia das nicht durchwinken. Und es ist tatsächlich so, dass die Mafiosi praktisch das mitbekommen haben und sich das ja dann durchgelesen haben oder praktisch erfahren haben, was der Film darstellen soll. Und dann durchgesetzt haben bei der amerikanischen Filmbehörde, dass in dem Film das Wort Mafia nicht verwendet wird. Also die haben das halt wirklich entschieden so. Und in dem Film Der Pate, ich glaube, in der deutschen Synchro wird es gesagt, das ist ja jetzt eine andere Sache, aber in der Originalfassung im Englischen wird einfach das Wort Mafia nicht verwendet. Und das ist kein Zufall, sondern das liegt daran, dass die das einfach verboten haben.
Krass.
Na, krass. Dabei. Man sieht ja auf dem Buch von Mario Puzo,
ja,
das, ich glaube, Ende der 60er Jahre erschienen ist. Und der Pate natürlich, um da auch nochmal kurz was zu sagen, hat ja auch damals, glaube ich, so ziemlich jeden Oscar, den man gewinnen konnte, abgeräumt. Oder zumindest die wichtigsten Oscars, also bester Film, bester Hauptdarsteller und so weiter. Und genauso wie sein Nachfolger, über den wir gleich auch noch reden. Und ist ja auch tatsächlich heute noch einer der, sag ich mal, angesehensten Filme. Ist ja fast so ein sakrales Werk, was man eigentlich bei den Listen der besten Filme aller Zeiten schon automatisch immer auf Platz 1 erwartet.
Mhm, ja.
Wurde natürlich mittlerweile dann auch auf der einen oder anderen Liste dann verdrängt von Filmen, die eher so Publikumslieblinge sind. Aber trotzdem, wenn man sich jetzt Kritikerlisten anguckt, dann ist der Pate eigentlich immer in den Top 5 dabei. Also der ist da gar nicht raus wegzudenken. Und sonst wäre das schon eine große Überraschung. Von daher ist es ja auch interessant, dass so ein Gangsterfilm auch heutzutage noch fast 50 Jahre nach seinem ersten Erscheinen immer noch als einer der besten Filme aller Zeiten gilt.
Auf jeden Fall, ja.
Und natürlich auch zu Recht. Also kann man nichts gegen sagen.
Ja.
Also das ist einfach ein Film, der für mich keine Schwächen hat eigentlich. Also man kann sagen, der ist halt relativ lang mit seinen 3 Stunden Laufzeit und man könnte ihm vielleicht auch hier und da die eine oder andere Länge attestieren in der Handlung. Aber im Prinzip finde ich, ist der Film auch einfach in sich geschlossen ein wunderbar rundes Schauerlebnis,
ja,
weil er halt auch optisch so herausragend ist und so. Und es ist einfach ein ja, zu Recht ein absoluter Klassiker.
Ja, ist absolut, wirklich, ist, ja, ist wirklich extrem rund. Was ich mal gesehen habe, damals war ganz spannend, es gibt eine Szene, halte ich spoilerfrei, wo jemand erschossen wird. Und das haben die wohl so gedreht, indem die ihn wirklich so eine Art Kabel mit ganz vielen kleinen Sprengsätzen angezogen haben, die dann alle nacheinander so hochfliegen, dass dann halt wie so Einschusslöcher das halt wirkt. Und der Darsteller, der das trug, hat dabei auch Verbrennung erlitten, aber dafür sieht die Szene auch genial aus. Also, ja, ich will jetzt natürlich nicht auf die Szene eingehen, weil es ist ein ziemlich großer Spoiler, aber sehr beeindruckend. Aber ein Film, der noch, wahrscheinlich noch besser für viele Kritiker ankam, war ja der Nachfolger, oder? Ist er nicht sogar bei IMDb ein bisschen höher? Oder irre ich mich?
Nee, der Pate ist auf dem zweiten Platz und der Pate 2 ist, glaube ich, auf dem dritten oder vierten. Nee, auf dem dritten Platz, meine ich, der Top 250 von IMDb. Ach,
krass, ich hatte irgendwie im Kopf, dass es andersrum ist.
Nee. Also nur auf meiner Top 100 ist der Pate 2 höher als der Pate 1.
Aber ich habe auch tatsächlich.
Also sicherlich
schon
auf ein paar Kritikerlisten.
Du hast recht, du hast recht.
Ich habe aber auch häufig schon gehört, dass Leute den wirklich noch besser finden als den ersten, den zweiten Paten.
Ja, es hat eine extrem enge Sache. Man kann ja auch eigentlich sagen, man könnte das auch insgesamt als einen sechsstündigen Film sehen. Also ich glaube, da tut sich jetzt von der Qualität halt nicht so sonderlich viel.
Nee, das tut sich wirklich nichts.
Auf dem Niveau.
In dem Paten 2, um nochmal darauf einzugehen, verfolgen wir quasi zwei Geschichten parallel. Einmal die weiterführende Geschichte von Michael Corleone, wie er, ja, in der Mafia weiter zurechtkommt, sich ein bisschen nach oben arbeitet und so weiter. Und parallel dazu sehen wir aber auch den Aufstieg von Vito Corleone, gespielt in diesem Film von Robert De Niro als junge Version, wie er ja seine Anfänge gemacht hat, wie er überhaupt zum organisierten Verbrechen kam und wie er sein Imperium aufgebaut hat. Genau. Und von daher ist das vielleicht noch ein Film, der ein bisschen mehr, sag ich mal, die Wurzel des Übels anpackt. Und zeigt, wie das alles entstanden ist, was ich auch super interessant daran finde. Und man muss auch sagen, ich persönlich finde auch die Schauspieler von Robert De Niro, der in diesem Film, also vor diesem Film eigentlich, außer, glaube ich, Martin Scorseses Mean Streets, noch keine wirklich große Schauspielrolle gehabt hat. Es kann sogar sein, dass Mean Streets im selben Jahr war. Lass mich kurz nachschauen.
Nee, Mean Streets ist 73, meine ich.
Ja, Mean Streets ist 73, stimmt.
Und der
Pate 2 ist ein Jahr vorher.
74, ja.
Ja, genau. Mean Streets also ein Jahr vorher, aber sonst keine große Schauspielerfahrung hatte. Zumindest keine auf der großen Leinwand und das ja auch einfach fantastisch macht. Also ich glaube, die hätten keine bessere Besetzung finden können. Und es ist ja auch das erste Mal, dass wir hier über Robert De Niro reden, aber es wird definitiv nicht das letzte Mal sein. Ich glaube, es sind noch 6 oder 7 Filme auf dieser Liste, in denen Robert De Niro mitspielt.
Wow.
Ja.
Ja, wer kommt häufiger vor, Al Pacino oder Robert De Niro? Man weiß es nicht.
Das können wir ja dann am Ende nochmal sehen, aber da gehen wir ja dann auch erst in der zweiten Folge drauf ein. Also ich persönlich finde den Paten 2 etwas besser als den ersten Teil, auch wegen einiger ausschlaggebender Szenen, die ich jetzt hier natürlich auch noch nicht genau benennen möchte. Aber ich finde, man sieht den, ja, sag ich mal, den moralischen Fall, der stattfindet in so einer organisierten Kriminalität in diesem Film, einfach etwas besser, während es in dem ersten Film halt noch irgendwie so diese Ehre mehr im Mittelpunkt steht.
Ja.
Und wie, ich finde, dieser Film zeigt etwas besser auf, wie scheinheilig das auch alles ist hinter diesem Konstrukt.
Ja, auf jeden Fall. Ja, das auf jeden Fall, ja.
Ja, was ich ganz schön fand, wo du meintest, dass gerade Marlon Brando so überragend auch spielt. Ich finde, man merkt ganz schön, wie der quasi in der Rolle auch so ein bisschen wächst. Also es geht ja quasi, er fängt ja quasi auch so relativ weit unten an und ist auch am Anfang noch so ein bisschen unsicher natürlich auch und wird dann halt mit dem Film natürlich klar.
Meinst du Robert De Niro?
Also du meinst Marlon Brandos Rolle jetzt?
Ach so, ich hab durcheinander. Nee, der Jüngere, wie heißt mal der Jüngere von den beiden?
Robert De Niro.
Ja. Also der die jüngere Version der Figur spielt.
Oder redest du jetzt von Michael?
Nee, dann meinst du Michael vielleicht.
Ach Jungs, jetzt bin ich raus. Jedenfalls, ja, dann habe ich mich gerade.
Also Marlon Brando spielt im ersten Teil Vito Corleone, den Paten. Und Robert De Niro spielt die jüngere Version von Vito Corleone im zweiten Teil und Al Pacino spielt Michael Corleone in beiden Teilen.
Den Sohn halt, ja.
Ja, den Sohn, genau.
Ja, dann meinst du Al Pacinos Rolle, ja, Michael Corleone.
Ja, Al Pacino, Jungs, ich komme da immer durcheinander, leider. Ja, jedenfalls finde ich, dass der mit seiner Rolle halt eben sehr schön wächst, weil er halt, klar, von eben vom ja, vom, wie gesagt, nervösen jungen Anfänger halt immer weiter da reinwächst.
Ja, hundertprozentig. Man nimmt ihm das auch wirklich, ja, finde ich, grandios ab. Also seine Wandlung in diesem Film. Also da gibt's so viele geniale Szenen, die man da anführen könnte, wo seine Wandlung, ja, quasi, wo man seine Wandlung dann festmachen kann. Und wirklich unfassbar. Also auch eine meiner Lieblingsszenen aus dem ersten Teil.
Die Restaurantszene.
Ist die Restaurantszene. Da möchte ich jetzt nicht weiter spoilern.
Ja, die habe ich auch im Kopf.
Klar. Wenn man sich den Film ansieht, wird man genau wissen, was ich meine. Und da gibt es auch einige Analysen zum Schauspiel zu auf YouTube, die man sich dann gerne angucken kann, ja, wo nämlich einfach diese Szene mal ohne seine Augen gezeigt wird. Also da ist ein schwarzer Balken auf seinen Augen drauf und die wirkt einfach ganz anders. Und dann wird die wieder mit den Augen gezeigt. Also wie krass er einfach nur mit seinen Augen quasi seinen Gewissenskonflikt darstellt. Wahnsinn.
Ja, ich würde auch eine ganz eigene Folge zu der Pate machen, aber ich würde mal sagen, damit wir jetzt nicht zu sehr ausarten hier, was wir ja eigentlich schon sind, wollen wir mal überleiten auf den nächsten Film?
Ich wollte noch ganz kurz über den dritten Teil sprechen, nur ganz, ganz kurz. Also es gibt auch noch der Pate 3 von 1990, ja, also viele, viele Jahre nach dem zweiten Teil. Den Francis Ford Coppola dann auch, ja, man sagt vielleicht aus Geldnöten noch gemacht hat.
Man munkelt,
aber der hat auch weiter dann die Geschichte von Michael Corleone weiter erzählt mit Al Pacino. Ja, was sagt ihr denn zum dritten Teil? Habt ihr den beide gesehen?
Ja, ach nö, weiß ich nicht, ey. Also so richtig gehört er für mich nicht mit dazu. Ich finde, man merkt einfach extrem, dass der halt nicht direkt im Anschluss gedreht wurde. Also der hat eine extrem andere Stimmung so und die Machart ist ganz anders. Und ja, also der ist vielleicht, wenn man jetzt nur den sehen würde und nicht an den Vorgängern messen würde, ist der vielleicht okay. Ist das vielleicht trotzdem noch, der ist keine Katastrophe, ist es vielleicht trotzdem noch ein ganz guter oder mittelmäßiger Gangsterfilm, aber der kann halt gar nicht mithalten in keiner Kategorie mit den Vorgängern und deswegen, ich finde, der hat auch eigentlich fast keinen Wiederschauwert. Es gibt da so ein, zwei Szenen, die wirklich sehr gut sind, wo die so ein bisschen der Spirit der Fortsetzung wieder aufkommt, aber das war's dann auch, finde ich.
Ich kann zu dem Film leider gar nichts sagen. Ich habe nur gehört, dass er nach den ersten beiden extrem abfällt in seiner Qualität, aber es ist natürlich auch sehr schwer, das Niveau zu halten, da muss man natürlich auch mal sagen. Also der musste ja in Fußstapfen treten, die nur sehr schwer auszufüllen waren.
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde den auch okay. Ich finde, der bringt die ganze Geschichte halt ganz gut zum Ende und Francis Ford Coppola hat ja jetzt auch vor kurzem noch eine Version herausgebracht, die dann gar nicht mehr der Pate 3 heißt, sondern irgendwie The Death of Michael Corleone, was natürlich jetzt schon das Ende des Films spoilert, aber ich meine, es ist der Titel des Films, da können wir jetzt auch nichts für. Und ja, halt einfach so ein bisschen so ein Epilog sein soll und so ist es irgendwie auch für mich. Also einfach nur ein Epilog und kein eigenständiger, richtiger Film mehr, der sich hier einreiht in die Reihe. Aber ich finde trotzdem noch ganz okay.
Ja.
Gut, kommen wir zum letzten Film dieser ersten Folge, mit der ich diese erste Folge auch bewusst abschließen möchte, denn wir haben ja jetzt über viele, viele Klassiker des Gangsterfilms geredet und der nächste Film ist für mich persönlich aktuell, also sehr, sehr knapp tatsächlich vor dem Paten 2, der beste Gangsterfilm aller Zeiten und zwar Es war einmal in Amerika von Sergio Leone aus dem Jahr 1984. Mit Robert De Niro in der Hauptrolle.
Da ist er schon wieder.
Wie gesagt, er wird noch häufiger hier auftreten. Ja. In diesem Film spielt er einen jüdischen Gangster namens Noodles. Also das ist sein Spitzname, mit dem er die ganze Zeit angesprochen wird in dem Film. Und wir begleiten ihn quasi auch aus der Zeit der Prohibition. Ja. Wir sehen erstmal seine Kindheit in den würde ich mal sagen, späten 1910er Jahren.
Ja, ich glaube, das
in einem jüdischen New Yorker Viertel, in dem er aufwächst, in dem er ja eigentlich in sehr, sehr ärmlichen Verhältnissen aufwächst und verfolgen ihn dann, wie es auch schon in seiner Kindheit dazu gekommen ist, dass er eben so diesem organisierten Verbrechen, in Anführungszeichen, oder dem Verbrechen allgemein, verbrecherischen Strukturen, sage ich mal, verfällt. Und der Film ist eben aufgeteilt in eigentlich drei Teile, einmal eben in der Kindheit, dann in seinen, ja, würde ich mal sagen, mittleren 20er bis frühen 30er Jahren, die tatsächlich dann auch die, ja, mittleren 20er bis frühen 30er Jahren des 20. Jahrhunderts abbilden, in dem er eben ja immer mehr ja an Macht gewinnt, zusammen mit seiner Verbrecherbande, die dann immer mehr dem Ganzen verfallen, die auch schon große Strukturen aufgebaut haben, bis hin dann zu dem letzten Abschnitt, der im Jahr 1968 spielt, in dem er eben ein alter Mann ist und nochmal zurückkehrt, nachdem er längere Zeit untergetaucht war und eben ja vor den Scherben seines alten Lebens, wie man so schön sagt, steht. Und einige Dinge über seine Vergangenheit erfährt, die nicht so waren, wie sie schienen. Worauf ich jetzt nicht weiter eingehen möchte, natürlich. Ja, dieser Film geht 3 Stunden und 50 Minuten in dem Cut, den man sehen sollte. Es gibt auch eine Kinofassung, die tatsächlich, glaube ich, nur 2 Stunden ging. Aber das war, weil Sergio Leone gezwungen wurde, diese runterzuschneiden, weil sie sonst in Amerika nicht herausgekommen wäre, was sehr, sehr schade ist. Deswegen ist dieser Film auch ein bisschen zu einem Kultfilm avanciert. Und tatsächlich, er ist richtig bekannt geworden, nachdem dann eben die volle Version erschienen ist. Und das ist auf jeden Fall die Version, die man sich angucken sollte. Dieser Film ist zwar sehr, sehr lang, mit 3 Stunden 50 Minuten auf jeden Fall, aber ich finde, es ist einer der wenigen Filme, der auch auf jeden Fall das Recht hat, so lang zu sein. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie der kürzer sein könnte, weil der einfach ja ein ganzes Leben erzählt.
Ja.
Ja, das finde ich auch, also das ist auch so ein Ding, was sich so ein bisschen, finde ich, durch dieses Gangsterfilm-Thema zieht, dass die Filme immer, oder nicht immer, aber häufig auch sich viel Zeit nehmen, was ja auch vollkommen okay ist. Und das ist wirklich, wirklich sehr spannend, weil viele Menschen, wir haben ja letzte Folge ein bisschen dieses Thema von wegen Serien angesprochen, dass manche Leute, ne, am Abend eine Serie durchgucken, aber sobald ein Film 3-4 Stunden lang ist, sagen alle direkt, oh, das ist aber ganz schöner Brocken, so, ne? Ich weiß auch nicht, weil das kommt, dass Filme oder auch Lieder immer in so Zeitgrenzen reinpassen müssen, weil ja auch gerade, wenn man jetzt wieder diesen Vergleich zur Musik nimmt, den ich heute schon mal genannt habe, viele der besten Songs sind ja auch länger als 5-6 Minuten so. Ich weiß nicht, woher das kommt. Klar, damit man alles ein bisschen zusammenschneiden kann, aber ich weiß nicht, warum solche Songs und Kunstwerke immer in so Rahmen passen müssen. Dann ist der Film halt ein bisschen länger, lass es doch durchgehen, wenn es halt gut ist, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Aber
vor allem kann man den Film ja tatsächlich auch in Kapiteln sich angucken. Also der Film, man kann ja sich quasi, wenn man jetzt nicht 4 Stunden an einem Stück Zeit hat, was ja mal vorkommen kann, kann man ja auch einfach den Abschnitt der Kindheit sich angucken, ja, und dann den zweiten Abschnitt und dann den dritten Abschnitt. Man kann den ja quasi auch wie eine Serie sich ansehen,
ja,
wenn man gerade nicht so viel Zeit hat. Von daher finde ich, das ist eigentlich jetzt keine Ausrede dafür, sich den nicht anzugucken. Meiner Meinung nach ist es der beste Gangsterfilm.
Ja, aber eine andere Ausrede wäre, Kai?
Nein, alles gut, sorry, sag du es.
Ja, ich wollte den auch schon länger mal sehen, aber das ist auch so ein Film, den es auch wieder zum Beispiel auf Netflix oder so einfach nicht gibt, was mich irgendwie stört, weil, habe ich auch schon mal gesagt, auf Netflix gibt es zum Beispiel gefühlt jeden Schweighöfer-Film, aber Filme wie Der Pate oder jetzt dieser Film gibt es da einfach nicht. Und das regt mich so auf, weil den Paten gab es mal da. Warum wird sowas überhaupt runtergenommen? Da sollte jedem Menschen eigentlich gratis zur Verfügung stehen, weil das solche Kunstwerke sind. So. Das stört mich, Mann.
Da bin ich ja tatsächlich auch für. Also, dass man eine nationale den nationalen Bildungsfonds dazu nutzt, um eine Filmbibliothek aufzubauen, eine Mediathek, auf die jeder zugreifen kann mit den wichtigsten Werken der Filmgeschichte. Aber das ist ja nur meine Meinung.
Ja.
Aber ich finde, den Film kann man sich auch mal irgendwie auf Prime oder so dann mal ausleihen für 3 €. Das lohnt sich auf jeden Fall.
Ja.
Weil ja, wie gesagt, meiner Meinung nach der beste Gangsterfilm, einfach weil der Ich finde, es gibt keinen Film, keinen Gangsterfilm, der einen so sehr da reinzieht. Also das gesamte Worldbuilding, gerade in den Szenen in der Kindheit, ist so herrlich. Also wie sehr man dann in dieses Viertel da reinversetzt ist, wie diese Welt einem gezeigt wird, das ist unfassbar. Und eine Sache, die ich auf jeden Fall auch noch erwähnen muss bei diesem Film, ist der Soundtrack von Ennio Morricone, ja, der einfach für mich zu den schönsten Soundtracks der gesamten Filmgeschichte gehört. Gerade Deborah's Theme, also da ja,
absolut,
überzieht
ja
sich überzieht einen komplett mit Gänsehaut. Wahnsinn, wahnsinniges Theme. Und Ennio Morricone hat ja auch schon die Western-Soundtracks zu den Sergio Leone-Filmen gemacht.
Ja.
Für die Leute, die Sergio Leone nicht kennen, hat viele Western gedreht. Spiel mir das Lied vom Tod war vermutlich der bekannteste in Deutschland, aber auch die Dollar-Trilogie für eine Handvoll Dollar, für ein paar Dollar mehr, und The Good, The Bad and The Ugly, sehr bekannte Filme von ihm. Und ja, es war mal in Amerika, war sein letzter Film und ein absolut würdiger Abschluss seiner Karriere.
Ja, ich würde dann jetzt auch gerne noch was zu dem Film sagen. Nämlich habe ich tatsächlich dieses, also die Kindheitssequenz, das Kapitel der Kindheit, habe ich tatsächlich auch mal so, wie du es gerade beschrieben hast, wie man es machen könnte, mal so geschaut. Also den mal so gesondert in den Lebensabschnitten geschaut. Geht auf jeden Fall auch gut. Ich kann dem, was ihr gesagt habt, jetzt wirklich nur vollstens zustimmen. Ich finde, das ist auch ein ganz, ganz herausragender, grandioser Gangsterfilm, also Film auch für sich einfach, aber auf jeden Fall einer der, der wichtigsten Einträge und Meilensteine des Genres, der auch wirklich, obwohl er bei weitem nicht so bekannt ist, sich gar nicht vor einem Film wie Der Pate verstecken muss oder so. Und ich habe es auch gerade schon, als wir über den Paten gesprochen haben, gesagt, dass ich immer, je nachdem, welchen ich zuletzt gesehen habe, bei so einer Handvoll Filme, bei so 3-4 Filmen, immer mit mir hadere, welchen ich denn jetzt am besten finde als Gangsterfilm. Und da ist auf jeden Fall Once Upon a Time in America auch mit dabei. Also ich weiß, wenn ich den heute gucken würde, würde ich wieder sagen, ja, der ist noch besser, ein bisschen besser als Der Pate, der ist so grandios. Das ist echt einfach da Tagesform. Und auch was du jetzt gerade schon, Christopher, zum Soundtrack gesagt hast, einfach ganz grandios. Der berührt mich immer zutiefst, wenn ich den auch einfach so manchmal höre, irgendwie am Tag. Auch insbesondere das Theme Poverty und Deborah's Theme, hast du ja gerade auch schon gesagt. Also ja, wirklich, ja, einfach wahnsinnig irgendwie, ja, bewegend und echt ein grandioser Film, der auch wirklich zu Recht sich so viel Zeit nimmt, habt ihr auch schon gesagt. Ja, auf jeden Fall. Ja, braucht man mehr nicht zu sagen. Also absolute Empfehlung. Auf jeden Fall einer der besten Gangsterfilme und auch sonst einfach, also auch außerhalb dieser Genregrenzen, ein ganz, ganz hervorragender, grandioser Film.
Definitiv. Und der hat halt auch so eine richtige Tragik da drin. Also ich finde, der stellt das Gangsterleben jetzt nicht nur so richtig positiv dar, sondern unsere Figuren in dem Film sind halt auch sehr unmoralisch und ja, tragisch tatsächlich auch. Also den muss man einfach mal selber sehen. Ich will da jetzt nicht in Spoiler-Territory reingehen, aber es gibt sicherlich auch einige verstörende Szenen in diesem Film. Aber das ist ja, finde ich, auch in Ordnung, wenn man solche Charaktere abbildet.
Ja, auf jeden Fall.
Also da dann nicht zu verschönern, sondern halt auch die grässlichen Seiten des Ganzen zu zeigen. Und das macht der Film auf jeden Fall. Und ja, das finde ich auch eigentlich wichtig.
Ja.
Gut.
Das ist ein dann schönes Schlusswort auf jeden Fall.
Denke ich auch. Für unsere erste Folge, für den ersten Teil unseres Gangsterfilm-Spezials. Wir sind jetzt im Jahr 1984 angekommen. Und gleich, beziehungsweise wir nehmen ihn gleich auf, ihr werdet ihn dann 2 Wochen nach diesem Teil zu hören bekommen, reden wir natürlich noch über 2 auch ganz, ganz wichtige Regisseure dieses Genres, die man nicht vergessen darf. Also seid auf jeden Fall gespannt darauf. Und ja, Kai, von dir noch ein Schlusswort?
Eigentlich habe ich dem nichts mehr hinzuzufügen. Schaltet auch die nächste Folge wieder ein. wenn ihr jetzt schon gespannt seid, über welche Gangsterfilme wir noch reden. Und ja, danke fürs Dabeisein.
Alles klar, dann bis zur nächsten Folge bei Lichtspielhaus, dem Filmpodcast.
Ciao.